Eine gute Führungskraft, die führt situativ, das heißt, die weiß, in welcher Situation oder in welcher Lösungsfindung sie welchen Stil anwenden muss. Weil es ist nämlich auch nicht so, dass wenn man jedes Mal demokratisch abstimmen lässt und laissez-faire, dass das fürs Team gut ist, sondern man muss dann entscheiden, wie schnell brauche ich die Entscheidung, welche Kenntnisse haben die Mitarbeiter, welche Kenntnisse haben sie vielleicht nicht. Manchmal ist sogar besser, Leute entscheiden, die gar nicht so viel Kenntnis haben, weil sie dann nicht voreingenommen sind. Aber auf dieser Klaviatur das Richtige zu spielen, das ist halt das Wichtigste. Und wenn da halt mal Hierarchie drin vorkommt, ne? Also wenn du einfach sagst, okay, ich muss jetzt schnell entscheiden, es ist eine strategische Entscheidung, da helfen mir vielleicht die Teammitglieder nicht wirklich, also aus der eigenen Einschätzung, und die sind vielleicht auch froh und es belastet sie nicht im Arbeitsalltag, wenn sie die und die Entscheidungen alle treffen müssen, dann kann man auch sagen, okay, dann treffe ich jetzt die Entscheidung, sollte aber mit dem Team abgestimmt sein.
Hallo und herzlich willkommen bei Die Zukunftsunternehmerin, meinem Podcast für Frauen, die leichter und mit Freude ihre ambitionierten Ziele im Business erreichen wollen und das auch mit einem turbulenten Team und einer lebendigen Unternehmerfamilie. Ich bin Leoba Heinzler und ich zeige dir, wie du dein Business mit Hilfe von drei Grundzutaten, nämlich Mindset, Strategie und Community, belebst und attraktiver machst, ohne Tag und Nacht zu arbeiten. Alles für dein selbstbestimmtes Leben als Zukunftsunternehmerin und deine finanzielle Unabhängigkeit. Dr. Silvia Schäfer ist heute Gast in meinem Podcast. Sie ist Expertin für Mindful Leadership. Neben Achtsamkeit und Selbstreflexion ist für sie agiles Mindset eine wichtige Voraussetzung für Mindful Leadership. Nach über 10 Jahren Karriere als Führungskraft in Großkonzernen arbeitet sie als Business Coach. Sie inspiriert Führungskräfte dazu, Achtsamkeit in den Umgang mit den Mitarbeitenden zu integrieren, um das Potenzial in den Teams zu heben und sie zu Höchstleistungen zu bringen. Voller Energie, mit Lebensfreude und Leichtigkeit gibt sie Impulse für Motivation von Führungskräften und Mitarbeitenden, um die Herausforderungen der Unternehmensvision, fehlenden Führungsgrundsätzen sowie digitaler Überforderung in Chancen zu verwandeln. Ist das interessant für dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Denn hier geht es um unternehmerisches Know-how, dich als Unternehmerpersönlichkeit sowie die lebendige Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und viele neue Impulse bei dieser Episode, denn als Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve. Silvia, in deiner Geschichte hast du sehr früh und schon sehr lange mit agiler Produktentwicklung, mit IT, mit neuen Formen der Zusammenarbeit zu tun, ob die Scrum heißen und in einem ziemlich großen Unternehmen bist du in Festanstellung und machst das tagtäglich und weißt inzwischen auch, was funktioniert und vielleicht auch an manchen Punkten, wo es zum Nachteil ausgelegt wird. Und die andere ist, dass du Unternehmen berätst, Führungskräfte berätst, wie das gehen kann in ihrer Firma. Und deswegen fühle ich dir heute auf den Zahn.
Danke schon mal für die schönen Worte. Ich bin da immer ganz froh, wenn man mal so über sich selber hört. Ich habe sogar ich sage immer, die agile Muttermilch am Bauernhof aufgesogen, weil ich bin aus einem schönen Vogelsberg. Also für die unter euch ist zwischen der Bahn, also an der Bahn zwischen Gießen und Fulda, fast genau in der Mitte. Oder wenn ihr mit dem Auto fahrt zwischen Kassel und Frankfurt, wenn ihr die A5 fahrt. Und da ist wirklich so, wo sich Hase, Igel, gute Nacht sagen. Aber was die da gut konnten, mit wenig Leuten viel schaffen. Und ja, das hat mich ja auch so ein bisschen geprägt. Da gab es halt keinen, der die Arbeit verteilt hat und angeordnet, sondern da hat man zusammengestanden auf dem Hof und hat gedacht, ah, heute ist der Tag, heute machen wir das. Das steht an und dann hat sich jeder seine Arbeit selber genommen. Und das ist auch, was ich ziemlich verinnerlicht habe, ne?
Silvia, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Ich hätte jetzt gesagt, so ähnlich, ja, das sind ja keine ganz neuen Dinge. Die haben neue Namen. Aber viele Formen der Zusammenarbeit, die sehr effektiv ist, ohne dass sie in klassischen Hierarchien stattfindet. Also ich komme aus der kirchlichen Jugendarbeit zum Beispiel. Da ist ganz vieles, dass man eine Idee hat und sagt, wer macht mit? Und dann so, ne? Vor vielen Jahren mit der Jugendarbeit. Aber das ist natürlich nicht etwas. Netzwerkarbeit funktioniert so. Die deutsche Wiedervereinigung, das war, hat niemand angeordnet. Das waren Menschen, das, ne, das funktioniert nicht nur top-down, bottom-up ist ebenso eine Kraft der Veränderung. Das ist uns oft gar nicht so im Bewusstsein, aber es gibt viele Formen, wie wir Ergebnisse schaffen können und wie wir Menschen einbinden können, diese Ergebnisse auch in einer überschaubaren Zeit gut hinzukriegen. So.
Genau, also was du ansprichst, das ist halt immer so zwei Seiten einer Medaille. Und ich sage immer, wenn du weißt, von welcher Seite du gucken musst, dann hast du Vorteile. Es gibt ja von agilem Arbeiten oder klassischem Wasserfallprojekte, da gibt es ja Vor- und Nachteile. Und wichtig ist halt, ich erkläre das in meinen Kursen immer so mit dem Kuchenbacken, du hast halt Zutaten und ob du jetzt agil arbeitest oder Wasserfall, das ist so ein bisschen, wenn du entscheiden musst, welches Rezept nehme ich denn. Ne? Du kannst halt entweder einen Hefeteig machen oder einen Mürbeteig oder einen Rührkuchenteig, was es alles so gibt. Die Zutaten sind oft sehr, sehr gleich und ähnlich, aber die Behandlung macht's aus. Ne? In welchem Mischungsverhältnis ist da vielleicht noch Hefe dabei oder Backpulver? Wie lange wird's gebacken und so? Und das ist halt wirklich, dass du dir vorher überlegst, was soll denn hinten rauskommen? Und dann erst entscheidest, mache ich agil und mache ich nicht agil? Welche Methode? Also es gibt 16 verschiedene Projektmanagement-Methoden, aber auch 16 Methoden quasi, wie du als Führungskraft auch deine Arbeit organisiert bekommst. Das sind nicht immer Projekte, aber die Prinzipien, agilen Prinzipien lassen sich halt wirklich übertragen.
Heißt selbstorganisierte Teams, ist das gleichgesetzt mit keiner Hierarchie?
Ja, das ist ein sehr provokantes Statement. Für mich bedeutet Hierarchie immer, wenn sozusagen Ober sticht unter. Ja, das heißt, einer hat das Vetorecht, einer kann am Ende entscheiden und kann quasi den anderen überstimmen, wenn ich das jetzt mal so sage. Viele sehen auch Hierarchie sozusagen, dass es ein Oben und ein Unten gibt. Für mich ist es so, die selbstorganisierten Teams, die sagen ja, wie wollen wir uns organisieren, damit es uns gut geht, beziehungsweise was muss passieren, damit wir gescheit arbeiten können, ne? Damit wir am Ende noch mit vollen Akkus nach Hause gehen, damit wir die Arbeit gut bekommen, damit die Kunden zufrieden sind, die Wertschöpfung stimmt und so weiter. Es gibt bestimmt auch Teams, und ich kenne auch so ein paar, die freuen sich, wenn diese Hierarchie bleibt. Also die sagen einfach, okay, wir organisieren uns quasi, keine Ahnung, im Wasserfall oder wir haben den einen, der weiß am besten Bescheid, der soll mal entscheiden, dann müssen wir nicht entscheiden. Das ist für mich persönlich auch eine Form der Selbstorganisation. Und jetzt will ich mal ein bisschen ausholen noch, dass man vielleicht klarer versteht, wie ich das meine. Es gibt ja verschiedene Führungsstile. Und ich sage immer, es gibt also so autoritärer, demokratischer, gibt auch hierarchische Führungsstile, laissez-faire, wie auch immer. Und ich sage immer, eine gute Führungskraft, die führt situativ, das heißt, die weiß, in welcher Situation oder in welcher Lösungsfindung sie welchen Stil anwenden muss. Weil es ist nämlich auch nicht so, dass wenn man jedes Mal demokratisch abstimmen lässt und laissez-faire, dass das fürs Team gut ist, sondern man muss dann entscheiden, wie schnell brauche ich die Entscheidung, welche Kenntnisse haben die Mitarbeiter, welche Kenntnisse haben sie vielleicht nicht. Manchmal ist sogar besser, Leute entscheiden, die gar nicht so viel Kenntnis haben, weil sie dann nicht voreingenommen sind. Aber auf dieser Klaviatur das Richtige zu spielen, das ist halt das Wichtigste. Und wenn da halt mal Hierarchie drin vorkommt, ne? Also wenn du einfach sagst, okay, ich muss jetzt schnell entscheiden, es ist eine strategische Entscheidung, da helfen mir vielleicht die Teammitglieder nicht wirklich, also aus der eigenen Einschätzung, und die sind vielleicht auch froh und es belastet sie nicht im Arbeitsalltag, wenn sie die und die Entscheidungen alle treffen müssen, dann kann man auch sagen, okay, dann treffe ich jetzt die Entscheidung. Sollte aber mit dem Team abgestimmt sein, ne? Also ich habe da auch so ein schönes Modell entwickelt, das Wohara-Bü-Modell. Also man kann wie ein Wolf führen, ne? Dann ist man alleiniger Entscheider, hört die anderen womöglich gar nicht an. Der Hase trifft auch noch selber die Entscheidung, guckt aber, okay, was meinen denn die Fachkräfte dazu? Man bespricht das schon im Team. Und beim Raben ist es so, der lässt sich quasi die Entscheidung von seinem Team mehr oder weniger in den Mund legen. Also das heißt, der hofft schon sehr stark darauf, dass die demokratische Entscheidung die richtige ist. Und wenn man bis hin zum Büffel geht, also es ist immer so ein schönes Tiermodell, weil man dann wirklich auch die Tiere vor Augen hat, gibt es auch oft Wegducken, da will auch keiner entscheiden. Und das ist nämlich zum Beispiel auch nicht gut, wenn eine wichtige strategische Entscheidung getroffen werden muss, ja, weil eben Weichen gestellt werden, dann ist es eigentlich gut, wenn man eine Wolf-Entscheidung trifft.
Okay. Es gibt ja da verschiedene Methoden, Agil, Scrum, Holacracy, was weiß der Kuckuck, wie die alle heißen. Ganz häufig ist es die Unterscheidung zwischen der alten und der neuen Arbeitswelt. Wie würdest du denn die Unterschiede, die markanten Unterschiede benennen? Was unterscheidet, was heute nötig ist von dem, was vor 50 Jahren noch gut funktioniert hat?
Genau, also viele sagen ja auch New Work zur neuen Arbeitswelt und zur alten Arbeitswelt. Ja, das ist die klassische Vorgehensweise, ne? Also Mitarbeiter und Chef und der Chef sagt, was gemacht wird und die Mitarbeiter machen das. Man hat festgestellt, dass gerade die neuen Generationen einfach andere Werte haben. Also es gibt ja die sogenannten Digital Natives, dann gibt es auch die Paper Natives, ja, so wie ich. Ich bin da noch mit Papier groß geworden. Was aber nicht heißt, also ich will das nicht über einen Kamm scheren, aber das sind so zwei plakative Beispiele. Also die Paper Natives, die haben ja sehr, sag ich mal, kleine Netzwerke, die wissen, welche Strippen sie ziehen müssen und so weiter. Und die haben halt auch, ja, wie soll ich sagen, ein Verständnis dafür, dass sie quasi wie das alte Meisterprinzip, dass sie alles können. Und die jungen Leute, die Gen Y oder die Digital Natives, die wollen halt, die haben ganz andere Werte. Die wollen ein ganz großes Netzwerk haben. Die wollen Freiheit haben. Die wollen mitbestimmen. Die wollen auch gern Verantwortung übernehmen. Und da sagt man halt oft, dass es diese New Work. Das heißt, man kann den Arbeitsplatz und die Arbeitszeit selbst bestimmen. Natürlich muss man was abliefern, nämlich das, was im Arbeitsvertrag steht, aber man ist dann doch relativ frei. Und was ich aber jetzt mache, gehe ich nochmal einen Schritt weiter. Also das war die alte Definition von New Work. Jetzt kristallisiert sich das aber auch so raus, dass man auch an die Verantwortlichkeiten geht, ne? Dass man eben sagt, die alte Arbeitswelt ist die traditionelle Arbeitswelt, wo es eine Handlungsbefugnis gibt oder eine Entscheidungsbefugnis und der andere hat halt ist weisungsgebunden, ne? Und in der neuen Arbeitswelt verschwimmen quasi die Weisungsbefugnis und die Gebundenheit, weil die Menschen, die arbeiten, fast die gleichen Rechte haben. Also das muss man dann sehen. Es gibt Modelle, da haben die fast alle die gleichen Rechte und sind auch für das Ergebnis verantwortlich. Gibt aber auch Modelle, da gibt es verschiedene Rollen. Also wir haben ja schon mal gesprochen, Führung in verteilten Rollen. Wie man das verteilt, das muss man dann selbst entscheiden.
Genau, Führung in verteilten Rollen. Gibt es da noch ein Stichwort dazu?
Da sagt man halt, es gibt ja verschiedene Führungskompetenzen. Also zum einen muss man strategisch entscheiden. Man muss gucken, dass, sag ich mal, genug Geld im Unternehmen ist. Also wenn jetzt da draußen ihr Geschäftsführer seid und ihr wollt quasi, dass eure Mitarbeiter sind ja alle in Lohn und Brot, müsst ihr denen natürlich auch Lohn ausbezahlen. Das bedeutet, dass man halt einfach strategisch denkt und eine Wertschöpfung macht, die man auch verkaufen kann. Gleichzeitig ist man natürlich auch dran gebunden, dass die Mitarbeiter nicht ausgebeutet werden, dass sie genug ja, genug Pausen machen, dass sie alle Arbeitsmittel haben, dass sie jetzt nicht wie im Homeoffice auf irgendwelchen Holzbänkchen sitzen und so und dann möglichst hier irgendwelche Nackenverspannungen haben. Ich weiß, dass das vor 2-3 Jahren mal wirklich schlimm war, aber heutzutage, wenn man wirklich New Work ernst nimmt und fast jeder von zu Hause arbeiten. Und dann gibt's natürlich auch noch eine Verantwortung, dass auch die Wertschöpfung gemacht werden muss, ne? Also da ist die Führungskraft natürlich auch verantwortlich, aber das obliegt natürlich dann auch den Mitarbeitern. Und alle Rollen in der Führung, wenn man die mal alle aufschreibt, dann kann man sagen, okay, du hast strategische Stärken, du machst eher die strategische Arbeit, du hast vielleicht eher ein Händchen für Mitarbeiterentwicklung. Ich sage immer, Mitarbeiter fordern, aber auch fördern. Und wer weiß schon genau, was ist das richtige Maß? Also gerade diese, ich weiß nicht, ich hatte auch die Belbin-Teamrollen mal angesprochen. Wenn du so einen richtigen Macher hast, der ist oft wenig empathisch und merkt auch nicht, dass er vielleicht manche Teamdynamiken übersieht und so weiter. Und ich kann nur den Menschen empfehlen, wenn ihr merkt, dass da einer nicht in seinem Element ist, nicht im Flow ist oder nicht seinen Purpose lebt, ne, da sind da auch ganz viele Buzzwords, die wir heute hier mal reinstreuen können, dann sollte man hellhörig werden, weil dann vertut man einfach Kompetenzen. Ja, der Mitarbeiter ist nicht zufrieden, weil er meistens weniger Spaß auf der Arbeit hat und man nimmt ihm auch die Chance, weiter zu wachsen. Ja, und wenn man das eben schafft, eine Atmosphäre zu schaffen, wo sich jeder entfalten kann, wo jeder auch Fehler machen darf, wo ich, wie ich vorhin sagte, jeder sich die Arbeit greift, vielleicht auch einer mal sagt, ich programmiere jetzt mal ein Excel-Sheet, obwohl ich das noch nie gemacht habe, oder ich moderiere mal, keine Ahnung, irgendeinen Workshop, weil man sich ausprobieren will, dann können sich halt auch verschiedene Kompetenzen entfalten. Und dann wird man sehen, dass das Team auch immer besser zusammenwächst.
Möchtest du kostenlos die interessantesten Beiträge, Tools und Inspirationen erhalten, mit denen du dein Unternehmen und deine eigene professionelle Entwicklung besser steuern kannst? Jede Woche erhältst du von uns geballte Impulse für dein Business per E-Mail. Lass dich immer wieder inspirieren. Wenn dir meine elektronische Post dann doch irgendwann nicht mehr gefällt, kannst du dich mit einem Klick wieder abmelden. Schließ dich den fast 1000 Zukunftsunternehmerinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter www.lioba-heinzler.de/newsletter und wir sprechen uns in deinem Postfach.
Also bei dem, was du erzählst, und das ist ja, wir können ja heute nur so die Spitze des Eisbergs antippen, sind es ja ganz, ganz viele Facetten, die man in irgendeiner Weise einbinden muss. So. Und was ich eben häufig erlebe, ist, dass es schon den Willen gibt, was zu verändern. Ja, große Stichwort für Fachkräftemangel für die neue Generation und dass es nicht nur die Tischtennisplatte und das Popcorn ist, hat sich auch rumgesprochen, sondern dass man mal was anderes braucht. So, und dann erlebe ich, ne, das sind ja so diese Veränderungsprozesse, die ich auch begleite. Es ist der Wille da. Ja, man will schon den großen Wurf, also die Transformation. Und mit der Zeit bleibt dann aber davon nur die Reorganisation übrig. Wie gehst du da dran in Unternehmen, dass die Beharrungskräfte sind stark?
Das hat sehr viel mit Gewohnheiten zu tun. Ne? Das haben wir immer schon so gemacht, das machen wir morgen wieder so. Für mich gibt es da einen ganz gravierenden Unterschied zwischen den beiden Wörtern, die du da schön schon praktisch ins Spiel gebracht hast. Für mich ist eine Reorganisation, man hat einen Status, wie man miteinander umgeht, also eine, keine Ahnung, vielleicht ein Organigramm, ob das jetzt wirklich hierarchisch ist oder irgendwelche Kreise oder fluide Systeme, ist egal. Man hat einen Status, man überführt den in einen anderen Status, dazwischen ist irgendein Gewusel, aber man hat quasi A und B. Und das ist auch schon relativ fest, zumindest in meinen Augen. Und bei einer Transformation, also man kann ja auch sagen, Transformation ist von A nach B, aber für mich im Arbeitskontext ist eine Transformation immer dann gegeben, wenn es kein Ende gibt. Also wenn quasi das Team sich selber transformiert, ne? Also sozusagen es trans hinüber und form, formare, der alte Lateiner, sich in was anderes formen, also eine andere Form annehmen, dann entwickelt man sich und man entwickelt sich immer weiter. Also es gibt ja beim Fußball, ein schöner Ausdruck, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Und das ist auch eins meiner Lieblingsausdrücke. Ich sage immer, nach der Transformation ist vor der Transformation, weil ich den Gedanken habe, dass die Teams immer wieder weiter lernen können, die Mitarbeiter weiter lernen können und dass auch vor allen Dingen so eine stetige Entwicklung da ist. Also es gibt ja ganz viele neue Arbeitsformen. Es gibt mittlerweile adaptive Netzwerke. Das sind so fluide Systeme. Die bilden sich, machen ihr Ding, also machen ihr Projekt oder ihre Aufgabe und dann bilden sich wieder neue. Und da muss man ja zum Beispiel auch schauen, wie kommunizieren die, wer hat welche Rechte, wo ist oben und unten. Das gibt es meistens nicht, nur innen und außen. Und das ist für mich eine Transformation. Und ich will aber auch nicht sagen, dass eine Reorganisation ist quasi auch eine Transformation, aber das ist für mich so schrittweise und es ist für mich eher auf dem Reißbrett gemacht, ne? Dass man sich einfach strategisch überlegt, jetzt lagern wir mal den Kundenservice aus und machen vielleicht auch einfach einen neuen Schnitt in den Abteilungen. das ist das, was ich so kenne und wo ich auch weiß, dass es die meisten Firmen und Geschäftsführer echt beschäftigt. Ja. Wie sollen sie sich organisieren? Weil du musst ja eins sehen, ne? Wir sprechen ja heute über Leadership, also über Führung. Es beginnt mit der Selbstführung, dann kommt die Teamführung und dann die Führung, die Laterale ins Unternehmen und auch in die Kunden und alle möglichen Stakeholder auf der ganzen Welt.
Ja, und es ist eben ein riesengroßer Unterschied, ob diese neuen Formen der Zusammenarbeit in einem Start-up gelebt werden, das einfach einen Startpunkt hat, in der Regel mit vielen jungen Leuten, die eben schon in dieser Art und Weise zusammen mit einem großen Entdecker-Esprit am Anfang oder ob es eine gestandene, traditionsreiche Organisation ist, die jetzt dabei ist, sich anzupassen an neue Formen. Und du bist ja in einer traditionsreichen Firma unterwegs, schon viele Jahre, in einer großen. So, da hast du davon gesprochen, dass es bei euch einen Führerschein für die neue Arbeitswelt gibt.
Dass in meinen Augen das sehr viel mit dem Mindset zu tun hat, aber auch mit persönlichen Skills und Kompetenzen, wie man zusammenarbeitet. Man kann es Führerschein nennen, also ich nenne das auch selber sehr gerne so. Es bedeutet aber noch ein kleines bisschen mehr, sondern dass man quasi bestätigt, wir können auf eine Art und Weise zusammenarbeiten, so dass jeder berücksichtigt wird, dass jeder seine Rolle leben kann, wie auch immer die gestaltet ist. Und dass man am Ende zwar diese Wertschöpfung gemeinsam macht, aber trotzdem jeder nach seinen Stärken arbeiten kann. Ja? Und diesen Führerschein, den braucht es halt einfach deswegen, weil es ein anderes Verständnis von der Führung hat, weil quasi jeder mitverantwortlich ist, aber auch mitentscheiden kann. Und dann ist halt einfach die Frage, wie verlernt haben das schon die Leute? Thema Employee Empowerment, ne? Wenn ich jetzt einem sage, du darfst bis 50.000 Euro selber entscheiden, was du ausgibst, was du einkaufst, wie auch immer, du darfst da zeichnen, wie. Und das kann auch nicht jeder, weil die dann einfach Angst haben, oh, wenn ich jetzt was Falsches mache, dann kriege ich auf die Mütze oder ich will ja auch nicht Kosten verursachen und so. Und da komme ich wieder zu meinen Entscheidungstypen zurück, ne, mit dem Wohara-Bü-Modell. Wie trifft man im Team die Entscheidung? Ist es womöglich einer, der als Wolf sagt, ah, das muss ganz und klar so sein, ich entscheide, ich nehme auch die Verantwortung an mich? Oder ist es was, wenn es jetzt gerade um Innovation geht, in welche Richtung wird man vielleicht im Produktmanagement weitergehen, dass man sich überlegt, wie entscheide ich da dann entsprechend, ja? Und dieser Führerschein meint einfach nichts anderes. Das ist so ähnlich wie, also ich bin ja auch promovierte Chemikerin. Ich musste irgendwann mal unter Beweis stellen, dass ich forschen kann, dass ich neue Ergebnisse irgendwie kreieren kann und die auch irgendwie so aufs Papier kriege, dass die anderen verstehen, was ich gemacht habe. Natürlich mit 1000 Quellen belegen und so weiter. Aber das meint halt eben dieser Führerschein, dass man mit diesen neuen verteilten Rollen oder mit der neuen Organisation, dass man damit umgehen kann. Und wenn man das jetzt wirklich mal ernst nimmt mit der Selbstorganisation, dann gehört auch dazu, dass der Betriebsrat eingebunden wird, dass wirklich auch alle gesetzlichen Pflichten irgendwo untergekommen sind. Also man kann die auch nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Das muss immer klar geregelt sein. Aber es ist dann halt einfach nicht eine Person, die die ganzen Pflichten vereint und quasi weisungsbefugt gegenüber den anderen ist und die anderen müssen nur ausführen, sondern ist es so, dass man diese Rollen ja auch verteilen kann. Ne? Und das meinte ich damals einfach mit dem Führerschein.
Möchtest du kostenlos die interessantesten Beiträge, Tools und Inspirationen erhalten, mit denen du dein Unternehmen und deine eigene professionelle Entwicklung besser steuern kannst? Jede Woche erhältst du von uns geballte Impulse für dein Business per E-Mail. Lass dich immer wieder inspirieren. Wenn dir meine elektronische Post dann doch irgendwann nicht mehr gefällt, kannst du dich mit einem Klick wieder abmelden. Schließ dich den fast 1000 Zukunftsunternehmerinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter www.lioba-heinzler.de/newsletter und wir sprechen uns in deinem Postfach.
Ich habe vielleicht noch eine ganz kurze Ergänzung. Ich habe ja mit meiner Oma auch immer viel Kuchen gebacken, wie man das bei uns so schön sagt. Wenn ihr euch mit selbstorganisierten Teams beschäftigt und als Geschäftsführer sagt, jetzt will ich jetzt mal testen und umsetzen, ich will ja, dass meine Leute Verantwortung übernehmen, die sollen mitentscheiden und so weiter. Denkt immer dran, wenn ihr so einen Hefekuchen macht, immer zwischendurch mal zu testen, ist der weich, ist der nicht so weich, braucht es Öl, braucht es Wasser, muss ich die Hefe noch gehen lassen oder habe ich den schon so tot geknetet, so wie man das manchmal auch machen kann, wenn man einen Plätzchenteig hat, dass die Luft nicht reinkommt durchs Kneten, sondern raus. Und es ist quasi immer wieder ein Inspect and Adapt, ne, wenn ihr diese Scrum-Schnecke kennt, nichts von irgendeiner anderen Firma übernehmen, das empfehle ich immer, sondern wirklich mit den Leuten hinsetzen und selber das kreieren, was auf die Firma passt. Das war mir noch wichtig zu sagen, weil man hört immer wieder, das funktioniert da gut, komm, das machen wir auch, das ist da gut. Und das wirst du selber auch kennen mit der Nachfolge, ne? Der eine Chef macht das total super, kommt der junge Chef hinterher, macht genau das Gleiche, funktioniert nicht.
Silvia, wenn jetzt jemand sagt, mit der Frau will ich nochmal direkt reden, wie kann man am leichtesten mit dir in Kontakt treten?
Das Allereinfachste ist, auf meine Website zu gehen und dann einfach einen Termin buchen, weil es ist so ein komplexes Thema, dass ich mir eigentlich immer für ein Strategiegespräch Zeit nehme. Ihr könnt mir gerne hier auch auf LinkedIn folgen oder auf Instagram, wo auch immer ihr mich findet. Und auch gerne dort anschreiben. Also bei mir ist es immer wichtig, genau, silviaschäfer.de, das verlinkt auf die silviaschäfer.com. Aber ist nicht schlimm, das findet sich alles zurecht. Und ich freue mich auch immer einfach über einen Austausch. Also wenn ihr einfach sagt, ich will da mal weiter sprechen oder wie auch immer, dann freue ich mich.
Super. Silvia, ich danke dir ganz herzlich, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast aus deiner Erfahrung mit der neuen Arbeitswelt, mit neuen Formen der Zusammenarbeit, neuen Formen der Leitung, Leadership in selbstorganisierten Teams. Ganz lieben Dank.
Super, dann danke für die Einladung und wir sprechen uns dann weiter.
Soweit die heutige Podcast-Folge. Alle Infos zu meinem Gast findest du in den Shownotes. Kennst du schon unser kostenfreies Videotraining? Das ist nicht einfach irgendein Videotraining. Du erhältst einen Überblick über die relevanten 3 Bausteine deines Business und wir gehen direkt in die Umsetzung, damit du noch heute beginnen kannst, deine Arbeitszeit besser zu nutzen, um an deinem Business zu arbeiten. Und ich verrate dir, welche Denkfehler mich in meinem Business ausgebremst haben. Melde dich einfach mit deiner E-Mail-Adresse an unter www.liobaheinzler.de/training-zukunftsunternehmerin. Vielleicht ist für dich der Punkt gekommen, wo du dir für dich und dein Business Unterstützung wünschst. Dann lass uns persönlich sprechen. Buche dir ein kostenfreies Fokus-Klarheitsgespräch für deinen nächsten Schritt. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Hat dich diese Podcast-Folge angesprochen? War sie hilfreich für dich und dein Businessleben als Zukunftsunternehmerin? Oder hat dir etwas gefehlt? Möchtest du zu einem bestimmten Thema mehr wissen? Dann freue ich mich, wenn du mir eine kurze E-Mail schreibst. Ich versichere dir, dass ich deine E-Mail umgehend lese, auch wenn meine Antwort vielleicht ein paar Tage dauert. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Wenn dich diese Podcast-Folge inspiriert hat, freue ich mich, wenn du auch bei der nächsten Folge meines Podcasts die Zukunftsunternehmerin wieder mit dabei bist. Denn gemeinsam schlagen wir zumindest eine kleine Delle ins Universum. Tschüss, bis bald!